SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
Willkommen dazu. In der heutigen Ausgabe von Religion und Welt geht es um einen muslimischen Mann, einst scharfer Antisemit, heute Ausbilder muslimischer Religionslehrer in Deutschland. Es geht um eine Studie zu Pädosexualität in der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche und um ein Dokument, das der Vatikan diese Woche herausgegeben hat. Das rund 25 Seiten lange Papier wurde von Papst Franziskus genehmigt und es enthält erstmals eine umfassende Darstellung aller Verstöße gegen die Menschenwürde aus Sicht der katholischen Kirche. Unsere Korrespondentin in Rom, Verena Schelter, mit einer Inhaltsangabe.
Dignitas infinita, über die menschliche Würde. So heißt die neue offizielle, umfassende, lehramtliche Erklärung der katholischen Kirche, die erste große Abhandlung zu moraltheologischen Themen seit mehr als 15 Jahren. Im Text geht es, wie der Titel schon sagt, vor allem um die Menschenwürde und wie sie angesichts aktueller Bedrohungen verteidigt werden kann. Dazu gehören Ausbeutung, Menschenhandel, Todesstrafe, Krieg und Umweltzerstörung. Die katholische Kirche bleibt aber auch bei ihrem strikten Nein zu Abtreibung und Sterbehilfe. Ein menschliches Wesen, wenn auch noch ungeboren, sei immer etwas Heiliges und Unantastbares, heißt es in dem Schreiben. Außerdem spricht sich der Vatikan gegen Leihmutterschaft und medizinische Geschlechtsumwandlungen aus. Jeder geschlechtsverändernde Eingriff berge in der Regel die Gefahr, die einzigartige Würde zu bedrohen, die ein Mensch vom Moment der Empfängnis an besitze. Die Gender-Theorie lehnt der Vatikan ebenfalls zum Schutz der Menschenwürde ab, da sie den unaufhebbaren Geschlechtsunterschied zwischen Mann und Frau verschleiere. Der Text wurde nach jahrelanger Vorbereitung von der Institution für die Bewahrung und Weiterentwicklung katholischer Dogmen unter Kardinal Victor Fernandez veröffentlicht und zuvor von Papst Franziskus gebilligt.
Am SR2-Telefon ist jetzt Dr. Gunda Werner, Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität in Bochum. Einen schönen guten Tag, Frau Dr. Werner.
Guten Tag.
Was bedeutet der Inhalt dieser Erklärung des Vatikans denn nun für die Praxis?
Wenn ich jetzt aus meiner Praxis als Wissenschaftlerin, aber auch als Aktivistin für Frauenrechte und für Queerrechte spreche, bedeutet die Veröffentlichung aus Rom zum einen, dass im Hinblick auf die Frage, was es jetzt genau mit der Gender-Theorie auf sich hat, das wird ja hier als ein schwerer Verstoß gegen die Menschenwürde aufgelistet, bedeutet das für mich aus meiner Praxis als Wissenschaftlerin, dass vieles von dem, was Wissenschaften erforscht haben, herausbekommen haben, gesagt haben in den letzten Jahrzehnten, nach wie vor in dieser römischen Erklärung wieder einmal nicht aufgenommen wurde. Und als Aktivistin bedeutet diese Erklärung, dass so etwas wie das aus der Menschenwürde auch Rechte folgen, das ist ja gerade der Clou der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass diese Einsicht nach wie vor noch nicht Einzug gehalten hat in römische Papiere.
Diese Geschlechterdiversität, warum ist das das große oder eines der großen Probleme für die katholische Kirche?
Das liegt daran, dass in der Vorstellung der Lehre der katholischen Kirche es nur zwei Geschlechter gibt. Also man bezieht sich zurück auf Genesis 1, 26, 27, also die Erschaffung von Adam und Eva. Das ist das eine und diese beiden Geschlechter sind von Gott her gegeben, also von Gott vorgegeben als Mann und Frau.
Ich versuche herauszufinden, wo dieser Knackpunkt ist in der Kirche.
Genau, also ich würde sagen, dass es mehrere Aspekte hat. Der eine Aspekt ist der, dass das Unbehagen aus einer Situation heraus, aus einer Institution heraus, die klar hierarchisch strukturiert ist und das Ganze auch noch patriarchal hierarchisch strukturiert ist, total nachvollziehbar, weil Gender-Theorien hinterfragen Machtstrukturen. Das zweite ist, wenn man wirklich ernst nimmt, dass alle Menschen dieselbe Würde haben und die allgemeinen Menschenrechte anerkennen würde, was der Vatikan ja nicht tut, würde das ja auch bedeuten, dass alle Geschlechter dieselben Rechte haben. Und das kratzt natürlich an den Grundfesten der römisch-katholischen Institutionenlehre, dass eben nur biologische Männer zum Priester geweiht werden können. Also es geht da schon um alles.
Gleichzeitig laufen der katholischen Kirche ebenso wie der evangelischen Kirche die Mitglieder weg. Nun liegt so ein Papier vor. Was sagt das aus über die Kirche und ihre Zukunftsfähigkeit?
Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, diese Abstimmung mit den Füßen ist ja wirklich wahrzunehmen. Und ich finde, wenn man in diesen ganz konkreten Text hineinschaut, das Thema sexueller Missbrauch kommt vor in dem Text. Ja, also es wird benannt. Und das Ganze sehr, sehr vage. Also Menschen, die in irgendeiner Form das so eine Sensibilität haben, werden sowas lesen und denken, mein Gott, sie haben es immer noch nicht verstanden. Und dass dann halt das Gefühl ist, in so einer kognitiven Dissonanz zu leben. Also das ist ja so ein bisschen wie, als hätte man zwei Staatsbürgerschaften. Ja, auf der einen Seite katholisch ist man in einer völlig anderen Welt als in der liberal-demokratischen pluralen Gesellschaft. Und diese kognitiven Dissonanzen verbunden mit dem vielen Unrecht, das ist halt für viele Menschen nicht mehr auszuhalten.
Sie haben gesagt, in diesem Papier fehlt Ihnen die Selbstreflexion.
Vor allem tue ich mich ausgesprochen schwer damit, dass diese Verlautbarungen sich in eine Tradition hineinstellen will, nämlich in die Tradition der Menschenrechte, aber selber diese Menschenrechte nach innen nicht anwendet. Also es gibt keine Reflexion darauf zu sagen, ne, es gibt die allgemeinen Menschenrechte, die werden dort auch zitiert, sie werden genannt. Es steht aber eben nicht drin, aber wir haben sie nicht ratifiziert. Und zwar aus folgenden Gründen. Also man könnte ja offenlegen, warum man sie nicht ratifiziert. Diese Form sozusagen von Selbstreflexion, die fehlt mir. Als Wissenschaftlerin macht es mich dann doch immer wieder etwas ratlos.
Frau Dr. Werner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Das war Professor Dr. Gunda Werner, Dogmatikerin an der Ruhr-Universität Bochum und Aktivistin für Frauen- und Queer-Rechte. Ich habe mich mit ihr über das Vatikanpapier zu Verstößen gegen die Menschenwürde unterhalten, das sie scharf kritisiert. Unser zweites Thema. Die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche, kurz HUK. Sie existiert seit 47 Jahren und hat einen weiten Weg zurückgelegt. Wurden in den Anfangszeiten der Gruppe homosexuelle Pfarrer von ihrer Landeskirche noch aus dem Amt gedrängt und aus dem Pfarrhaus geworfen, ist die homosexuelle Pfarrperson mit gleichgeschlechtlichem Ehemann oder Ehefrau heute eigentlich kein Thema mehr. Doch auf dieser Erfolgsgeschichte der HUK liegt auch ein Schatten. Ihr lange Zeit ungeklärtes Verhältnis zur Pädosexualität, also wenn Erwachsene sexuelle Handlungen an oder mit Kindern unter 14 Jahren durchführen. Eine strafbare Handlung. Eine Studie hat nun Licht in dieses dunkle Kapitel gebracht. Michael Hollenbach berichtet.
Markus Gutfleisch ist Mitglied der HUK, der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche. Und er ist einer der Initiatoren des Aufarbeitungsprozesses.
Wir hatten als Verein lange Jahre keine eindeutige Haltung zu Pädosexualität eingenommen und wir haben auch keine Position bezogen. Ein Teil unserer Vereinsmitglieder hatte das Thema Sexualität von Erwachsenen mit Kindern eben ausschließlich aus der Sicht der Erwachsenen gesehen. Also aus der Sicht der pädosexuell veranlagten Menschen, die das auch leben wollten. Die Sicht auf Kinderschutz, die hat uns gefehlt und das war unser grundlegender Fehler.
Pädosexuelle seien nur vereinzelt Mitglied der HUK gewesen, sagt Klaus Große-Kracht. Der Historiker hat im Auftrag der HUK erforscht, wie in den ersten 20 Jahren der Vereinsgeschichte deren Verhältnis zur pädosexuellen Szene aussah. Vielen Mitgliedern sei es heute kaum nachvollziehbar um eine Solidarität mit Pädophilen gegangen.
Also das ist diese Vorstellung, wir sind selbst eine sexuelle Minderheit. Wir dürfen jetzt sozusagen nicht den gleichen Fehler machen und andere sexuelle Minoritäten wieder ausschließen. Also das waren eher Solidaritätsbekundungen.
Eine große Rolle bei der indifferenten Haltung der HUK zur Pädosexualität spielte Helmut Kendler, in den 70er und 80er Jahren einer der führenden Sexualwissenschaftler in Deutschland und selbst Mitglied der HUK. Helmut Kendler trat nicht nur für die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. In sogenannten Experimenten hatte er in Berlin schwer erziehbare Jugendliche in die Obhut pädosexueller Männer vermittelt.
Kendler ist auch einer, der Pädosexualität immer bagatellisiert hat und da überhaupt gar keine Trennung gesehen hat, sondern davon ausgegangen ist, dass auch kleine Kinder vollwertige Sexualwesen, wie er das mal genannt hat, seien und da eigentlich überhaupt gar keine Probleme gesehen hat.
Helmut Kendler war lange Zeit so etwas wie eine ideologische Leitfigur innerhalb der HUK. Der Anstoß, dass sich die HUK Mitte der 90er Jahre öffentlich zu dem Thema Pädosexualität positionierte, kam von außen. Der Weltverband International Lesbian and Gay Association drohte den Status einer beratenden UN-Organisation zu verlieren, wenn sie sich nicht eindeutig von pädosexuellen Gruppen distanzierte. Das tat die Organisation dann auch und machte ihrerseits Druck auf alle mit ihr verbundenen Schwulen- und Lesbengruppen, so auch auf die HUK.
In der HUK war es im Grunde so, dass sich da zwei Lager gegenüberstanden. Diejenigen, die an der Solidarität mit den Pädosexuellen festhalten wollten und jene, die sich davon distanzieren wollten.
Und die hatten eine knappe Mehrheit in dem Verein. Deren die Pädosexualität ablehnende Position wurde dann vor allem von den wenigen Lesben in der RUG gestärkt.
Weil wir eigentlich so ab den 80er Jahren sehen, dass auch in der Gesamtgesellschaft der Bundesrepublik das Thema Pädosexualität sehr stark von der Frauenbewegung nach vorne gebracht wird. Und diese Themen und Argumente aus der Frauenbewegung sind über die lesbischen Mitglieder in der RUG dann dort hineingekommen und haben schlussendlich dann auch dafür gesorgt, dass dann 97 doch dieser radikale Schlussstrich da gezogen werden konnte.
Der Beschluss von 1997 lautete:
Nach unserer Überzeugung ist es Missbrauch, wenn Erwachsene ihre Macht- und Autoritätsposition sowie ihren Wissensvorsprung ausnutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten von Kindern zu befriedigen.
Dass die RUG sich nun ihrer eigenen Geschichte um die indifferente Haltung zu den Pädosexuellen gestellt hat, ist nicht von allen im Verein begrüßt worden, sagt RUG-Mitglied Markus Gutfleisch. Aber für die Mehrheit der Vereinsmitglieder sei klar gewesen, dass das Thema Pädosexualität nicht verschwiegen werden dürfe.
Wir wollen ganz klar, dass bei uns heute in der Gruppe der Schutz von Kindern, Jugendlichen und ratsuchenden Menschen im Vordergrund steht. Das heißt, dass Menschen sicher sein können, hier in der RUG werden Grenzen respektiert und eingehalten. Und die RUG ist auch ein Verein, der Fehler aufarbeitet.
Und zum Schluss der Sendung eine Art Erfolgsgeschichte. Es ist die Geschichte von Abdel Hakim Urgi. Er kam einst als Antisemit aus Algerien nach Deutschland, doch seine Haltung, die hat sich geändert. Nicht von jetzt auf gleich, das war vielmehr ein Prozess über viele, viele Jahre. Heute bildet der Religionswissenschaftler angehende muslimische Religionslehrer aus und forscht zur verzerrten Darstellung der Juden im Koran. Gabor Pahl stellt den Mann vor.
Nächste Station, Freiburg-Littenweiler.
Hier an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg bildet Abdel Hakim Urgi unter anderem Lehrer aus für den islamischen Religionsunterricht. Vor mehr als 30 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, damals mit viel Judenhass im Gepäck.
Also ich stamme aus Algerien und man ist antisemitisch aufgewachsen in Algerien. Wir lernen schon als Kinder die Beleidigung, du Jude. Auch in der Schule kamen immer Sprüche, wo eine Lehrerin sagt, der Hitler hätte das zu Ende bringen können, also alle Juden ausrotten. Und in der Moschee zum Beispiel, bei jedem Predigt, Freitagspredigt, kam immer dieser Bittgebet, Gott möge die Juden und Israel zerstören.
Erst nach Jahren in Deutschland begann ein Umdenken.
Irgendwann mal habe ich angefangen, mich mit, glaube ich, ab 96 mit der deutschen Kultur zu beschäftigen, mit der deutschen Geschichte und mit dem Thema Holocaust. Ich war erschrocken, was da passierte und dass die Juden die Opfer waren. Das war für mich total was Neues.
Urgi tauchte weiter in die Geschichte ein, um zu erfahren, dass es auch mal Juden in Algerien gab.
Keiner wusste, dass in meiner Zeit, dass in Algerien Juden gab und dass sie ab 1962 das Land verlassen mussten und ihre eigene Kultur einfach zerstört. Irgendwann mal habe ich auch angefangen, die Juden kennenzulernen und sehe ich plötzlich, das sind Menschen wie wir. Die können nicht unsere Feinde, das sind Menschen, die auch vom Frieden träumen. Ja, und dann fand ein Umdenken statt.
Der Religionswissenschaftler forscht auch, etwa zum Zerrbild, das der Koran von Juden zeichnet. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Er thematisiert Antisemitismus mit seinen Studierenden, den künftigen muslimischen Religionslehrern, und ist mit ihnen auch schon nach Israel gereist, als die Lage noch sicherer war.
Erstmal, meine muslimischen Studierenden hatten sogar Angst, nach Israel zu gehen. Eltern von denen waren auch dagegen. Dann sind wir gegangen nach Israel. Wir waren in Yad Vashem, wir hatten intensive Gespräche da. Und ich habe schon eine Veränderung festgestellt bei der Rückkehr. Und ich spürte, dass meine Studentinnen und Studenten, dass sie angefangen anders zu denken halt. Und ich hatte auch mit einigen Gespräche nach dem 7. Oktober und ich spürte, dass diese Reise bei denen irgendwelche Spuren hinterlassen hat und dass sie einfach immer über diesen Frieden reden halt.
Das Gespräch mit Abdel Hakim Urgi zeigt, auch jemand wie er, der in einer judenfeindlich geprägten Gesellschaft aufgewachsen ist, kann umdenken. Doch auch bei ihm dauerte der Prozess mehrere Jahre und er ist nicht selbstverständlich, das ist ihm auch bewusst.
Muslime, die hier geboren oder die hierher kommen, die müssen sich auch mit der deutschen Geschichte sich beschäftigen. Dieses Thema muss zu unserer kulturellen Identität gehören, dass wir uns damit beschäftigen.
Damit liegt Abdelhakim Urgi auf einer Linie mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, das fordert, wer sich entscheidet, in Deutschland zu leben, muss sich auch zur deutschen Vergangenheit bekennen. Doch wie erreicht man Muslime, die auf Demonstrationen Israel-Fahnen verbrennen? Hier führe kein Weg an den muslimischen Gemeinden vorbei, sagt Urgi.
Diese antisemitische Sozialisation, die findet in den Gemeinden, in den Moscheen, in den Familien, und das muss man auch als Problem benennen.